HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler. Wie uns unsere eigene Geschichte immer wieder aufs Neue einholt, das ist anscheinend eine unendliche Geschichte. Gerade hat der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft grünes Licht gegeben für das Forschungsprojekt Gehirne von Euthanasieopfern in den Sammlungen der Max-Planck-Gesellschaft. Es sind Präparate, die auf verbrecherische Weise gewonnen worden sind. Gehirnpräparate von Menschen, die ermordet worden sind. In Euthanasieaktionen. Diese Präparate sind nach dem Zusammenbruch der Nazi-Diktatur wie selbstverständlich aufbewahrt und weiterverwendet worden. Zum Beispiel am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Der Historiker Götz Ali hat diesen Skandal Mitte der 1980er Jahre publik gemacht. Und eigentlich wurden dann sämtliche Präparate beigesetzt. 1990 auf dem Waldfriedhof in München. Aber es waren nicht alle Präparate. Mit aufgedeckt hat das im vergangenen Jahr Professor Heinz Wessle. Er war selber lange Jahre Direktor am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt. Für die Max-Planck-Gesellschaft leitet er jetzt eine Kommission, die einen kritischen Blick auf sämtliche Sammlungen werfen und endlich die Opferforschung voranbringen soll. Was treibt Heinz Wessle um? Er hat sich Zeit genommen für ein ausführliches Gespräch darüber bei uns im Studio. Professor Heinz Wessle, Sie sind 1982 als Direktor ans Max-Planck-Institut für Hirnforschung nach Frankfurt gekommen. 81, genau. Sie haben eine wunderbare Abteilung aufgebaut, die fantastische Forschung gemacht hat über die Netzhaut. Und Sie haben aber irgendwann dann auch entdeckt, Heinz Wessle, dass Sie mit diesem Direktorenposten ein Erbe übernommen haben, das Ihnen vorher nicht klar war.
Als ich nach Frankfurt kam, habe ich ja die Abteilung übernommen, die früher die neuropathologische Abteilung war. Und entlang der Korridore waren Schränke eingebaut. Und diese Schränke waren gefüllt mit Tausenden, ja, 100.000 Hirnschnitten, das heißt mikroskopische Präparate von menschlichen Gehirnen.
Also die sind so groß wie das menschliche Gehirn?
Es gibt unterschiedliche. Es gibt welche, die ein ganzes Gehirn schneiden, aber es gibt auch welche, die nur Ausschnitte zeigen. Sodass also jetzt die Frage war, was sollte mit diesen Sammlungen passieren? Und dann habe ich meinen Vorgänger gefragt, Wilhelm Krücke, und er hat gesagt, Herr Wessle, die können Sie alle im Grunde entsorgen, denn das sind zum größten Teil Schlaganfälle oder ähnliche Routine-Gehirne. Sein kommissarischer Nachfolger, Professor Thomas, hat dagegen gesagt, nein, das sind ganz wichtige Gehirne, seltene neuropathologische Fälle, die wir immer für unsere Vorlesungen und auch als Fallvergleich brauchen und auch benutzen.
Puh, ja.
Dann kam 1983/84 kam Götz Ali ins Institut, der Berliner Historiker, und er hat dann die Sammlungen untersucht und vor allem auch die Aufzeichnungen über die Gehirne, die im Dritten Reich in die Sammlungen kamen, und er hat dabei festgestellt, dass mit größter Wahrscheinlichkeit unter diesen Gehirnschnitten auch Gehirnschnitte von Euthanasieopfer sein müssen. Und hat es dann der Max-Planck-Gesellschaft mitgeteilt, und wir waren entsetzt darüber, denn wir hatten davon keine Ahnung. Die Schnitte wurden dann weggesperrt, sodass niemand mehr damit arbeiten konnte. Denn es ist einfach moralisch verwerflich, mit diesem Material überhaupt Forschung zu betreiben. Und es hat dann dazu geführt, dass 1989 nicht nur in unserem Institut, sondern auch zum Beispiel in Tübingen oder in Heidelberg in den Sammlungen der Institute, in den anatomischen Sammlungen oder in Tübingen auch in den neuropathologischen Sammlungen ebenfalls Gehirnschnitte entdeckt wurden, die von Opfern des Nationalsozialismus gestammt haben. Und es wurde dann bundesweit beschlossen, dass man diese Schnitte oder diese Präparate beerdigt und in einer würdigen Form beisetzt und dass man aber die Aufzeichnungen aufbewahrt.
Darüber werden wir gleich ausführlicher reden. Ja. Vielleicht machen wir jetzt noch mal einen Schritt zurück. Diese Hirnschnitte, die stammten vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin. Das war das Vorläuferinstitut des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt. Also die Max-Planck-Gesellschaft, die hieß früher Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, wurde dann umgetauft. Und dort gab es grausame Versuche, die von den dortigen Direktoren initiiert worden sind. Was waren da die...
Das Kaiser-Wilhelm-Institut war eines der größten Hirnforschungsinstitute weltweit und es hatte unter anderem eine Abteilung für Neuropathologie, die Julius Hallervorden geleitet hat. Julius Hallervorden war in Personalunion auch Prosektor für das Land Brandenburg.
Was heißt das, Prosektor?
Das bedeutet, Prosektor ist jemand, der bei Sterbefällen, zum Beispiel in den psychiatrischen Landeskrankenhäusern, die Autopsien durchführt an den Leichen und auch dann selbst versucht, eben zum Beispiel beim Gehirn herauszufinden, was ist die Todesursache und welche Gehirnveränderungen führten zu dem Leiden dieser Patienten. Er war also quasi von Amts wegen für das ganze Land Brandenburg zuständig für diese Gehirnentnahmen in den Landeskrankenhäusern. Und als er dann Direktor am Kaiser-Wilhelm-Institut war, hat er diese Aufgabe mit beibehalten und hat diese Prosektur offiziell an das Institut angegliedert, sodass er also weiterhin Zugang hatte zu den Gehirnen aller im Land Brandenburg verstorbenen Geisteskranken oder allen Patienten in den Landeskrankenhäusern. Das war also der organisatorische Zusammenhang, wie es dazu kam, dass er eben in diese Landeskrankenhäuser eben involviert war, als dort die Euthanasie begann. Die Euthanasie begann also und es gab 6 Anstalten insgesamt in Deutschland, wo die Geisteskranken, die Patienten in die Gaskammern geschickt wurden und anschließend wurden bei sogenannten interessanten Fällen, in Anführungsstrich, wurden dann die Gehirne entnommen und sind dann zum Beispiel jetzt am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in die Sammlungen des Institutes übergegangen. Sodass also Julius Hallervorden an Gehirnen von Euthanasieopfern seine neuropathologische Forschung betreiben konnte. Er hat dies relativ ausgiebig gemacht und hat also in der Zeit zwischen 1939 und 1945 mindestens 1000 Gehirne von Euthanasieopfern in das Institut gebracht und dort eben neuropathologisch untersucht. 1944 wurde dann seine Abteilung wegen der Bombenangriffe auf Berlin, wurde seine Abteilung nach Dillenburg in Hessen verlegt. Und er hat seine ganzen Gehirnschnitte und die Sammlungen, die er hatte, hat er mitgenommen und hat dann in Dillenburg ein Labor aufgebaut und hat weiterhin an dem Material geforscht. 1945 kam ein amerikanischer Offizier zu ihm, Leo Alexander. Und man muss dazu sagen, Leo Alexander war also ein emigrierter Wiener Neurologe und Neuropathologe, der unter anderem auch in Frankfurt in den 30er Jahren bei Karl Kleist in der Nervenklinik gearbeitet hatte. Und er hat schnell das Vertrauen von Hallervorden gewonnen. Und Hallervorden hat ihm im Grunde alles gezeigt und alles vorgeführt und alle Fälle erklärt, die er hatte. Und hat dabei auch zugegeben, dass er mindestens 500 Gehirne von Euthanasieopfern erhalten hatte, zum Teil selbst die Gehirne untersucht hatte und dass diese Gehirne noch in seinen Sammlungen wären.
Und zum Teil auch sogar selber die Gehirne herausgenommen hat von den Ermordeten.
Ja. Es ist bekannt, dass Hallervorden am 28. Oktober 1941, als in Brandenburg ungefähr 50 Kinder am gleichen Tag ermordet wurden, es ist bekannt, dass Hallervorden bei diesen Kindern, zumindest bei 30 dieser Kinder, eigenhändig die Gehirnentnahme vollzogen hat. Das heißt, er muss auf jeden Fall gewusst haben, wenn er an einem Tag so viel getötete Kinder mehr oder weniger erhält, er muss gewusst haben, dass diese Kinder ermordet wurden.
Tja.
Hallervorden hat also Leo Alexander bei diesem Interview ganz freimütig gesagt, was also, woher dieses Material stammt. Und Leo Alexander hat dann für die Nürnberger Ärzteprozesse, hat er dann diese seine Interviews, die er geführt hat, hat er praktisch in der Anklagevertretung dargelegt. Und es hat dazu geführt, dass also viele der KZ-Ärzte, nicht Hallervorden, aber von den KZ-Ärzten, die er auch interviewt hatte, dass die verurteilt wurden. Also ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden.
Wohingegen Hallervorden weiterhin Direktor der Max-Planck-Gesellschaft war.
Zu der Zeit gab es noch keine Max-Planck-Gesellschaft, 45, aber Hallervorden wurde nahtlos in die Max-Planck-Gesellschaft. Als die Max-Planck-Gesellschaft gegründet wurde, wurde er nahtlos übernommen. Und auch sein Kollege Hugo Spatz wurde in die Max-Planck-Gesellschaft übernommen.
Der war auch in Berlin am Kaiser-Wilhelm-Institut.
Spatz war der Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes und er war auch neuropathologisch interessiert und hat zum Beispiel zusammen mit Hallervorden in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Krankheitsbild, die sogenannte Hallervorden-Spatzsche Krankheit, entdeckt. Und er war also an Gehirnpathologie sehr stark interessiert.
Kann man in einem Satz sagen, was war das für eine Krankheit?
Das ist eine Eiseneinlagerung in gewissen Teilen des Gehirns, die eben auch dann zum Tode führen kann. Sie wurde bisher als Hallervorden-Spatzsche Krankheit bezeichnet, aber aufgrund der Verstrickung von Hallervorden und Spatz in die Euthanasie hat die Internationale Union der Neuropathologen beschlossen, die Krankheit umzubenennen.
Wohingegen Hallervorden für seine Forschung das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen hat.
Ja, also Hallervorden hat dann die Deutsche Gesellschaft für Neuropathologie gegründet und er war ein sehr angesehener Neuropathologe.
Und merkwürdigerweise ein Schuldgefühl haben Hallervorden und Spatz nicht entwickelt.
Also Hallervorden und Spatz haben meiner Ansicht nach kein Schuldgefühl entwickelt. Und es zeigt sich auch daran, dass sie bis in die 1960er Jahre die Gehirnschnitte der Euthanasieopfer für ihre Forschung und für ihre Veröffentlichungen benutzt haben.
Und wichtig ist, glaube ich, auch, oder wichtig erschien mir schon auch der Gedanke, sich nochmal klarzumachen, dass Wissenschaftler damals nicht sozusagen Trittbrettfahrer waren, sondern dass tatsächlich eben sie auch eine sehr aktive Rolle gespielt haben. Also dass Wissenschaftler da nicht Profiteure waren, sondern Akteure waren.
Das ist eine interessante Frage. Es gab ja mehrere Prozesse gegen die Euthanasieärzte, also zum Beispiel von Bernburg. Und in diesen Prozessen haben die eigentlichen Akteure bei der Euthanasieaktion ausgesagt, die Tatsache, dass die Peers, also die führenden Wissenschaftler, die Gehirne angenommen haben und mit den Gehirnen geforscht haben, war ein Motivationsschub für diese Tötungsärzte, wirklich diese Tötungen vorzunehmen. Das heißt also, dass die großen Wissenschaftler der damaligen Zeit, also Hallervorden und Spatz, die großen Hirnforscher, dass die eben diese Gehirne sehr gerne angenommen haben, hat dazu geführt, dass die Motivation der Tötungsärzte sehr, sehr in diese Richtung gegangen ist. Was man nicht weiß, ist Folgendes. Die Euthanasieaktion wurde ja dann gestoppt, die Vergasung der Patienten wurde gestoppt und zum Beispiel das gesamte Ärzteteam von Bernburg ist dann in den Osten verlagert worden, in die Konzentrationslager und hat dort die Vergasung der Juden weitergeführt. Das heißt, die Euthanasie ist in dem Sinne die Probezeit. Das klingt böse, aber es ist wirklich die Lernzeit für diese Euthanasieärzte, um dann im großen Stil die Vergasung der Juden vorzunehmen. Es wurden die Verbrennungsöfen dort zuerst eingerichtet, es wurden die Gaskammern dort zuerst eingerichtet und das wurde dann in großem Stil in den Konzentrationslagern im Osten weitergeführt. Das heißt, hier ist also im Grunde mehr oder weniger die Vorbereitung oder man kann auch sagen, die Abstumpfung dieser Ärzte, die die Euthanasie vorgenommen haben, die ist erfolgt bei der Tötung der Geisteskranken und ist dann weitergeführt worden bei der Tötung der Juden.
Sie haben mal gesagt, Heinz Wessle, man muss sich eine empfindliche Seele bewahren. Wie kann man die so verlieren, die empfindliche Seele?
Es ist nicht zu erklären. Ja. Man kann sich's nicht vorstellen. Ja. Die ganzen Verwicklungen der früheren Neurologen, Neuropathologen Dieser Teil der Geschichte wurde vorbildlich aufgearbeitet von dem früheren Tübinger Neuropathologen Jürgen Peiffer. Jürgen Peiffer hat darüber sehr viel publiziert und es ist ihm zu verdanken, dass also viele dieser Verwicklungen inzwischen bekannt sind, unter anderem eben auch die Rolle, die Julius Hallervorden gespielt hat. Jürgen Peiffer war selbst in der Nachkriegszeit am Max-Planck-Institut für Psychiatrie als junger Assistent tätig bei Willibald Scholz. Willibald Scholz war auch ein Neuropathologe. Und Jürgen Peiffer hat dann 30 Jahre später feststellen müssen, dass Gehirne, an denen er als junger Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psychiatrie gearbeitet hat, bei Scholz, dass dies Gehirne von Euthanasieopfern waren.
Das ist so der zweite Ort, an dem viele Euthanasieopfer als wissenschaftliches Material missbraucht wurden oder also Präparate, die da gewonnen wurden. Das war, was heute das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München ist. Das war damals die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie und war auch ein Teil der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Und da passierte Ähnliches, Vergleichbares wie in Berlin.
Also die beiden größten deutschen Forschungsinstitute. Auf diesem Gebiet war das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin, die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie bzw. Kaiser-Wilhelm-Institut für Psychiatrie in München. Und diese beiden Forschungsanstalten waren eigentlich führend damit, dass sie die Gehirne von Opfern der Euthanasie in ihre Institute herangezogen haben. Also praktisch, sie haben gesammelt diese Gehirne, um daran Forschung zu betreiben.
Und ich glaube, manchmal sogar aktiv Wünsche ausgesprochen, was denn jetzt interessant wäre für sie.
Also das ist historisch sehr umstritten. Es war eigentlich gar nicht notwendig, dass sie diese Wünsche aussprechen, denn in den Tötungsanstalten, ich weiß also jetzt den Fall Bernburg genau, in den Tötungsanstalten waren die Ärzte, die dort die Gehirnentnahmen vorgenommen haben, waren vorher geschult am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung bei Hallervorden und Spatz. Das heißt also zum Beispiel der Anstaltsarzt Bunke, der wusste genau, worauf forschen Hallervorden und Spatz, sodass er Gehirne in erster Linie entnommen hat, die in dieses Krankheitsbild gepasst haben und die zum Forschungsthema von Spatz oder Hallervorden nahtlos sich eingefügt haben. Das heißt, es war nicht notwendig, dass Hallervorden in Bernburg angefordert hat, ich brauche das und das Gehirn, sondern es war ausreichend, dass dieses Netzwerk bereits bestanden hat und dass das Know-how vor Ort da war, was braucht Hallervorden.
Beinahe unvorstellbar für uns heute.
Und
dieses Netzwerk, das bestand ja in irgendeiner Art auch weiter, indem einmal die beiden, also Spatz und Hallervorden, Direktoren blieben, Forschung weitergemacht haben und dann ihre Schüler die wichtigen Positionen eingenommen haben in der Max-Planck-Gesellschaft auf diesen Gebieten.
Also das Max-Planck-Institut für Hirnforschung wurde dann von Dillenburg nach Gießen verlegt und als dann in Frankfurt 1962 das Max-Planck-Institut für Hirnforschung neu errichtet wurde, sind die beiden Emeriti, nämlich Spatz und Hallervorden, in dieses neue Institut auch umgezogen. Und der erste neue Direktor an diesem Institut war Wilhelm Krücke, der Neuropathologe. Und Wilhelm Krücke war seit 1936 am Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung in Berlin als Assistent. Er war also sozusagen ein Schüler und Freund von Hallervorden. Sodass also er der in Anführungsstrich würdige Nachfolger von Hallervorden war. Er wusste mit Sicherheit über alle diese Sachen Bescheid und hat aber nie dafür gesorgt, dass dieser Teil der Geschichte aufgearbeitet wurde.
Hat zu Ihnen gesagt, das sind Schlaganfälle.
Er hat zu mir gesagt, wörtlich, das sind Schlaganfälle und hat also mir keine Information gegeben, dass da irgendwo Hirnschnitte sind, die sehr, sehr stark belastet sind.
Professor Heinz Wessle, nachdem Götz Ali jetzt aufgedeckt hatte, dass das Hirnschnitte von Euthanasieopfern sein müssen, dann haben Sie zusammen mit Ihrem Kollegen Professor Wolf Singer dafür gesorgt, dass diese Hirnschnitte wegkommen und dass sie beigesetzt, bestattet wurden in einer Zeremonie in München im Waldfriedhof.
Also die Hirnschnitte wurden dann 1989 aus den Sammlungen des Instituts entnommen und zwar alle Hirnschnitte, die zwischen 1933 und 1945 in die Sammlungen aufgenommen wurden. Es wurde deswegen alles entfernt, weil wir damals keine Möglichkeit hatten, mit historischen Mitteln herauszufinden, was sind Gehirnschnitte von Euthanasieopfern, was sind etwa Gehirnschnitte von Hingerichteten oder was sind Hirnschnitte von anderen Opfern des Nationalsozialismus. Deswegen haben wir uns entschlossen, eben alles von 33 bis 45 aus den Sammlungen zu entnehmen. Und man muss sich die Größenordnung vorstellen, es waren ungefähr 120.000 Schnitte. Also es war sehr, sehr viel histologisches Material, das entnommen wurde. Und es wurde dann in München am Waldfriedhof zusammen mit Gehirnschnitten aus anderen Instituten, also zum Beispiel vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie, zum Teil auch vom Max-Planck-Institut für neurologische Forschung in Köln, es wurde dort beigesetzt und in einer sehr würdigen Zeremonie wurde der Opfer gedacht und es steht heute ein Gedenkstein dort, der die Wissenschaftler ermahnt, nicht an unrecht erworbenem Gut zu forschen.
Aber Sie, Professor Heinz Wessler, für Sie war die Geschichte noch lange nicht vorbei und Sie haben auch mit den Anstoß dafür gegeben, dass es weiterging, weil Sie nämlich entdeckt haben, dass es noch sehr viel mehr Präparate gibt, die keinesfalls da beigesetzt worden waren.
Auch. Also sehr viel mehr gibt es nicht, denn wir sprechen von über 100.000 Beigesetzten. Als Götz Ahle dann sein neues Buch geschrieben hat, Volk ohne Mitte, das war Anfang 2015, kam das raus und er hat ein Kapitel über die Max-Planck-Gesellschaft in diesem Buch, wo er zeigt, dass die Max-Planck-Gesellschaft ihm sehr viel Schwierigkeiten gemacht hat bei der Aufdeckung und das bedauere ich sehr. Als dieses Buch erschien, haben wir im Institut jetzt sind wir 2015 in Frankfurt, hatten wir drei junge Direktoren.
Und inzwischen ein neues Institut auf dem Riedberg, also auch nicht mehr das alte Gebäude.
Ja, ein neues Institut auf dem Riedberg. Und wir hatten drei junge Direktoren, eine Direktorin, also die Direktorin ist Erin Schumann, Gilles Laurent ist der zweite Direktor, beide kamen von Amerika. Und der dritte Direktor ist Moritz Helmstetter. Und diese jungen Direktoren waren zu Recht erschüttert über das, was Götz Ahle in seinem Buch schreibt. Und sie haben sich mit uns, mit Wolf Singer und mir, den Emeriti, zusammengesetzt und wir haben darüber gesprochen, was eigentlich zu machen ist. Und bei dieser Gelegenheit habe ich erwähnt, dass 1989 mir aufgefallen war, dass es in diesen Sammlungen von Julius Hallervorden eine Sammlungsteil gab, der mit Serie H beschriftet war. Und Telefonate mit früheren Mitarbeitern haben im Grunde den Verdacht genährt, dass es sich dabei um Euthanasieopfer handelt. Und ich habe das den jungen Kollegen erzählt und die jungen Kollegen haben mich gebeten, wirklich herauszufinden, was eigentlich hinter dieser Serie H steckt.
Also das waren die Präparate, die dann aber beigesetzt worden waren.
Diese Präparate waren Teil der Präparate, die beigesetzt waren, ja. Und ich habe das zum Anlass genommen. Ich habe versucht, im Archiv der Max-Planck-Gesellschaft herauszufinden, was es mit der Serie H auf sich hat.
Das ist in Berlin, dieses
Archiv. Das ist in Berlin-Dahlem. Und dort ist der gesamte Nachlass von Julius Hallervorden, von Spatz und auch von anderen Direktoren gesammelt. Und ich bin also nach Berlin gefahren und habe diese 106 Karteikarten tatsächlich gefunden und habe aber dann im Archiv auch einen Karton gefunden, in dem 100 Originalschnitte aufbewahrt waren aus der Sammlung Hallervorden. Und das kam mir eigenartig vor, denn ich wusste ja, dass 1989 alle Schnitte aus den Sammlungen hätten entnommen werden sollen und 1990 beigesetzt werden. Also warum sind plötzlich noch 100 Schnitte dort aufgetaucht? Die Namen dieser 100 Schnitte waren bekannt. In der Zwischenzeit hatte ich auch Zugang zu der Datenbank der Euthanasieopfer, die im Bundesarchiv in Berlin vorliegt. Diese Datenbank hat 30.000 Krankenberichte von Euthanasieopfern aufgelistet. Das Interessante an der Datenbank ist Folgendes. Diese Datenbank wurde erst bei der deutschen Wiedervereinigung in den Stasi-Archiven gefunden und kam erst dann in die Hände des Bundesarchivs und konnte erst dann eben ausgewertet werden. Das heißt, in dieser Datenbank von 30.000 Euthanasieopfern waren zwei der Personen verzeichnet, von denen in den 100 Hirnschnitten welche dabei waren.
Und wie kamen die ins Archiv in Berlin, diese Schnitte?
Es ist bislang unbekannt, wieso diese Schnitte nicht beerdigt wurden. Entweder sie waren zu der Zeit entnommen, das heißt irgendwo von einem Wissenschaftler benutzt vielleicht sogar, oder sie waren vielleicht im Nachlass von Herrn Krücke übersehen worden. Es ist also bislang unbekannt, wie diese 100 Schnitte 90 nicht beigesetzt wurden.
Ja, aber das war mit auch ein Anlass dafür, die Max-Planck-Gesellschaft zum Umdenken zu bringen und zu sagen, wir müssen mehr Forschung machen, wir müssen diesen Opfern wieder einen Namen geben, eine Geschichte geben, wir müssen in die Opferforschung, uns auch engagieren.
Also dieser Fund war wirklich der Auslöser, der endgültige Auslöser, dass die Max-Planck-Gesellschaft gesehen hat, dass hier den Opfern durch Erforschung ihrer Biografien eine menschliche Würde zurückgegeben werden muss. Bisher haben die Forschungen der Max-Planck-Gesellschaft zu ihrer Geschichte mehr die Täter in den Mittelpunkt gestellt und es wurde untersucht, was haben die früheren Direktoren, und es ist ja nicht nur so, dass das Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung involviert war, es war auch das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie involviert und nicht zuletzt Mengele war ja verbunden mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie. Also es war im Grunde die Erforschung dieser Institutionen das Ziel der Max-Planck-Forschungen zur Geschichte während des Dritten Reiches, wogegen die Opfer selber, also die Euthanasieopfer oder auch die Opfer, die in den KZs gequält wurden, wobei diese nicht so sehr im Mittelpunkt standen. Und jetzt, und das ist das Neue, hat die Max-Planck-Gesellschaft gesagt, wir wollen Opferforschung betreiben und wir wollen von diesen Euthanasieopfern die menschlichen Geschichten, die Tragödien, die dahinter stecken und alles, was wir von diesen Menschen wissen können, wir wollen das jetzt mehr oder weniger als, nicht als Wiedergutmachung, aber eben als Teil, dass es nicht vergessen wird, wir wollen das aufdecken.
Und es gab im Frühjahr dann eine Präsidentenkommission, die der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, ja, Martin Stratmann, eingesetzt hat. Und Sie waren der Leiter oder sind der Leiter, ja, Professor Heinz Wessle, und müssen dieses große Projekt jetzt anstoßen und haben dieses große Projekt jetzt, ja, angestoßen.
Also eine entscheidende Rolle bei dem Ganzen hat auch der Historiker Paul Weindling gespielt aus Oxford, der uns bei dieser Opferforschung oder Provenienzforschung sehr stark unterstützt hat. Und Paul Weindling hat uns also angeregt, dass wir wirklich mit großem Ernst und mit großem Einsatz diese Opferforschung betreiben. Und es ist uns gelungen, unserer Kommission, dass wir neben Paul Weindling weitere Historiker gefunden haben, die Spezialisten sind auf dem Gebiet der Euthanasie, sodass wir jetzt ein Team von 4 Historikern benennen können. Es ist also einmal Paul Weindling aus Oxford, weiterhin Volker Röke vom Institut für medizinische Ethik in Gießen, Gerrit Hohndorf vom gleichen Institut, also medizinische Ethik, an der TU München und Patricia Heberer-Reis vom National Holocaust Memorial in Washington. Diese 4 Historiker haben einen Forschungsplan vorgelegt, wo sie in den nächsten 3 Jahren die Opferforschung betreiben wollen und eben die Biografien der Opfer darstellen wollen. Und nach diesen 3 Jahren als Ergebnis soll dann eine würdige Erinnerung an diese Opfer erfolgen, entweder in einer Datenbank oder in einem Archiv, in einem speziellen Archiv, wo die Krankenakten gesammelt werden. Und weiterhin soll die Gedächtnisstätte auf dem Waldfriedhof in München, die ja keine Namen enthält, soll eben so erweitert werden, dass eben die Opfernamen dort eben auch genannt werden und dass damit eben auch der Opfer gedacht wird.
Es gab letztes Jahr schon am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt auf dem Riedberg eine Gedenkfeier für die Opfer. Und da ist mir dieser Gedanke von Paul Weindling, dem Oxforder Historiker, wirklich haften geblieben. Er sagt, das ist der Weg from denial to disposal. Erst wird verleugnet, dann wird möglichst rasch entfernt.
Ja. Also es war natürlich, Paul Weindling ist kritisch gegenüber der Aktion, die 89-90 erfolgte, dass eben alle Gehirne aus den Sammlungen entnommen wurden und beigesetzt wurden. Er sagt, man hätte doch wirklich die Namen schon damals und die Opferbiografien erforschen sollen. Ich stimme ihm zu, aber ich glaube, dass 89-90 das gar nicht möglich war. Zum einen war diese Liste, von der ich gerade gesprochen habe, im Bundesarchiv noch nicht bekannt. Und zum anderen war also die Zeit vielleicht auch nicht reif dazu.
Tja, Sie investieren sehr viel Zeit und Energie in dieses Projekt, Hans Wessle. Was treibt Sie persönlich dabei an?
Also ich habe mich manchmal gefragt, wie hätte ich gehandelt, wenn ich während des Zweiten Weltkrieges, so wie Julius Hallervorden, Zugang gehabt hätte zu der Erforschung der Gehirnveränderungen, die Geisteskrankheiten bedingen. Ich kann nicht sagen, dass ich also hundertprozentig da nicht mitgemacht hätte, denn alle anderen Psychiater der damaligen Zeit, deren Namen sehr bekannt sind, alle anderen Psychiater haben mehr oder weniger an diesen Aktionen mitgemacht.
Die nicht fliehen mussten oder vertrieben
wurden. Die nicht fliehen mussten und die nicht vertrieben wurden. Die also Klinikdirektoren waren und auch in der Nachkriegszeit weiterhin Klinikdirektoren geblieben sind. Was hätte ich gemacht zu der Zeit, wenn ich die Biografie von Julius Hallervorden mir vor Augen halte? Zeit seines Lebens war er daran interessiert, die organischen Veränderungen des Gehirns herauszufinden, die zu Geisteskrankheiten führen. Und jetzt war diese große, ich würde sagen, diese faustische Versuchung an ihn herangetreten, dass er plötzlich dieses Material hat. Und er hat wörtlich gesagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, wären die auch gestorben, aber sie wären umsonst gestorben. Aber dadurch, dass ich in der Lage war, die Gehirne zu entnehmen, ist wenigstens noch ein gewisser Sinn dahinter. Ich kann diese Einschätzung nicht teilen, aber sie zeigt, unter welcher Versuchung die Leute damals gestanden sind. Und wie gesagt, als begeisterter Forscher weiß man nie, wie man in der Zeit gehandelt hätte. Was habe ich daraus gelernt? Daraus habe ich gelernt, dass Hirnforschung, wie wir sie betreiben, oder überhaupt medizinische Forschung, wie wir sie betreiben, immer vor ethischen Grenzen steht. Man muss sich immer im Klaren sein, dass man ethische Grenzen einhalten muss und nicht überschreiten darf. Ich denke hier an die ganze Embryonenforschung. Ich denke hier an die ganze Gentechnologie am Menschen und Ähnliches. Es ist also sehr schwer, heute zu verstehen, was damals sich ereignet hat. Aber man kann seine Lehren daraus ziehen. Man kann also sagen, wenn immer ich hier an ethische Grenzen komme, dann bitte nicht darüber hinaus, bitte nicht vom Forschungsinteresse getrieben diese Grenzen überschreiten, sondern Verzicht, zurückgehen und wirklich bei dem bleiben, was uns die ethischen und die moralischen Kategorien vorschreiben.
Verbrecherische Wissenschaft. Sie hörten ein Gespräch mit Professor Heinz Wessle. Als Reaktion auf diese verbrecherische Wissenschaft lädt das Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt jedes Jahr ein zu einer öffentlichen Ethikvorlesung. Dieses Jahr spricht der prominente französische Hirnforscher Jean-Pierre Georgeux über Neuroscience and Ethics am 13. Dezember. Die Infos dazu finden Sie bei uns im Netz. Das war hr-info-wissenswert. Mein Name ist Regina Oehler.